Mein Thema heute Morgen, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist ein Gebet Moses. Und man muss eigentlich sagen, der traut sich was. Zu Gott zu sagen, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er geht aufs Ganze. Die Situation, in der er das spricht, ich lese den Text dann gleich, ist nach der Geschichte mit dem goldenen Kalb. Und der Mose ist tief enttäuscht und die Frage, wie soll es jetzt weitergehen? Soll ich weiter mit dem Volk durch die Wüste ziehen oder ist das zu Ende? Gott entlässt ihn aber nicht. Und dann bohrt er immer weiter nach. Herr, ich muss genau wissen, dass du weiter mit uns gehst, sonst hat das keinen Zweck. Und am Ende sagt er, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Seine Erfahrungen und sein Umgang mit Gott haben ihn eigentlich mutig gemacht. Wir haben eben in der Schriftlesung gehört, aus 2. Mose 3, wie er die Herrlichkeit Gottes erlebt hat. Da brennt ein Strauch und verbrennt doch nicht. Ich habe gedacht, hatten die damals schon LED? Ich weiß es nicht. Das war eine der ersten Erfahrungen mit der Herrlichkeit Gottes, so direkt und unmittelbar. Und jetzt brauchte er noch einmal so eine direkte Zuwendung Gottes. In dem verlesenen Abschnitt, da heißt es am Schluss, und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Halten wir das schon einmal fest, Gottes Herrlichkeit löst Furcht aus. Keine Todesangst, sondern eine heilige Scheu, so dass man nicht mehr hinschauen mag, weil das zu gewaltig ist. Wir haben uns vorhin noch kurz unterhalten über eine Sendung im ERF, über den Beginn der Pfingstbewegung im vorigen Jahrhundert in Los Angeles, danke. In der Azusa Street. Und der Mann, durch den das ausgelöst wurde, ein gewisser Pastor Seymour, der musste zeitweilig in der Predigt einen Karton auf seinen Kopf setzen, weil die Leute ihn nicht mehr anschauen konnten. So hat der Mann geglänzt. Gottes Herrlichkeit. Sie löst Furcht aus, Scheu. Und ich lese uns jetzt das Zwiegespräch, das Mose mit Gott geführt hat. Als Mose auch wieder für sein Volk betet. Und wie gesagt, er braucht, ehe es weitergeht, nochmal eine besondere Bestätigung von Gott und eine Stärkung. Geht uns ja manches Mal auch so. Wenn eine neue Etappe bevorsteht, braucht es nochmal ein extra Segen, eine neue Bestätigung von Gott, eine Zusage, ich gehe auch weiter mit dir. Ich lese uns aus 2. Mose 33, die Verse 12 bis 23. Und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen, und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dies dein Volk ist. Er sprach, mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Der Herr sprach, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will vor deinen Augen all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Warum darf Mose Gott nicht ins Gesicht schauen? Das ist die Frage, die sich einem aufdrängt. Ich denke, es hat damit zu tun, dass sich das im Alten Testament so noch nicht miteinander vertrug. Da war noch diese totale Kluft zwischen Gott und Mensch als Folge des Sündenfalls. Da passte das einfach nicht zusammen. In Israels Geschichte allerdings zeigt sich die Herrlichkeit Gottes immer wieder. Ich denke an die Feuersäule oder Wolkensäule bei der Wanderung. Ich denke an die Einweihung des Tempels unter Salomo, dass die Priester ihren Dienst nicht verrichten konnten, weil die Herrlichkeit Gottes so stark war, dass sie wie gelähmt waren. Mit Christus ist das alles anders geworden. Kolosser 2,9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Jesus hat die Kluft zwischen Gott und uns Menschen am Kreuz ein für allemal beseitigt. Durch ihn haben wir Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Johannes 1,14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Es ist eigentlich heute ganz einfach mit der Herrlichkeit Gottes. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Wer sie wahrnehmen will, der schaut Christus an. In ihm wird die Herrlichkeit Gottes offenbar. Und zwar ist es wichtig, dann den ganzen Christus anzuschauen. Nicht nur einen Teilaspekt, die Geburt. Mir fiel auf der Fahrt hierher vorhin eine Begebenheit ein, als ich mich in einer Gemeinde vorstellte, die beabsichtigte, mich zum Pastor zu berufen. Und da gab es eine Fragestunde am Samstagabend, wo die Leute mich alles fragen konnten. Und jemand hat mich gefragt, wie stehen Sie zur Jungfrauengeburt? Das war damals eine sehr beliebte Frage, wurde viel gestritten. Und ich habe ganz lapidar geantwortet, naja, sie steht in der Bibel. Eigentlich hätte ich hinzusagen müssen, guter Mann, aber bekehrt wird sich unterm Kreuz und nicht an der Krippe. Man muss sich mal durchdenken, bekehren tun wir uns am Kreuz, nicht an der Krippe. So wichtig das Kommen Jesu in die Welt natürlich ist, keine Frage. Wir schauen den ganzen Christus in seiner Geburt natürlich das Geschenk Gottes an die Welt, dass er seinen Sohn in diese Welt sendet. Die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar bei den Hirten auf dem Feld bei Bethlehem. Die Herrlichkeit Gottes leuchtet um sie, dass die ihre Augen verdecken müssen, geblendet sind. Oder wenn er lehrte, wurden die Menschen von Gott bewegt. Da ist was rübergekommen. Da hat man nicht nur Worte gehört, da ist man Gott unmittelbar begegnet, war zutiefst im Herzen ergriffen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Manche haben dann so und manche anders darauf reagiert. Das ist die Freiheit, die wir haben. Und ich denke, in seinen Wundern, die er getan hat, Speisung, Heilungen, Totenauferweckungen, da wird die Herrlichkeit Gottes noch einmal sehr deutlich. Und was ist seine Auferstehung anderes als ein sichtbar und wirksam werden der Herrlichkeit Gottes? Als er zum Vater zurückgeht und die Jünger dastehen, sie fassen das Ereignis nicht. Aber ich denke, auch das ist so ein Herrlichkeitsmoment. Und die Engel kommen und erklären, was steht ihr da und seht gen Himmel? Er wird wiederkommen. Was haben die Jünger danach gemacht? Die sind nach Jerusalem zurückgekehrt mit Freude. Die haben sich versammelt und blieben zusammen und warteten auf die Erfüllung der Verheißung, nämlich des Geistes. Und wenn wir dieses Ereignis auch noch dazu nehmen, Pfingsten, Herrlichkeit Gottes. Diese Jünger waren im Tempel in einer großen Menge und plötzlich sahen die so komisch aus. Da waren Feuerflammen auf ihren Köpfen. Auch wieder so ein Feuerchen, das nicht verbrannt hat. Himmlisches LED. Und es rauschte. Da war also was zu sehen und zu hören. Da war Herrlichkeit Gottes offenbar. Und dann auch, denke ich, in der Predigt des Petrus, als die Leute von der Botschaft wirklich erfasst waren und fragten, liebe Leute, was sollen wir denn tun? Was macht das mit uns? Was hat das für uns für eine Bedeutung? Ihr Lieben, Gottes Herrlichkeit ist mit der Himmelfahrt Christi nicht mit in den Himmel zurückgekehrt. Pfingsten wird es schon deutlich. Die Herrlichkeit Gottes ist im Heiligen Geist da. Und zwar nicht nur irgendwie und irgendwo, sondern in uns. In uns, in dir und mir ist die Herrlichkeit Gottes. Ob du es glaubst oder nicht, ob du es gerade spürst oder nicht spürst, die Herrlichkeit Gottes ist in dir. 2. Korinther 3, 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist. Wir haben als Christen ungehinderten Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Ja, sie ist sogar in uns. Weil, als Christus gerufen hat am Kreuz, es ist vollbracht, der Vorhang im Tempel zerrissen ist, ins Allerheiligste, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr hineingehen durfte. Und soweit ich weiß, rückwärts hineingegangen ist. Der Vorhang ist zerrissen, der Zugang zum Allerheiligsten ist frei. Wir sind Träger von Gottes Herrlichkeit, jeder von uns. Wenn wir Menschen begegnen, egal wo, begegnet ihnen mit uns die Herrlichkeit Gottes. Ich sage das nochmal. Wenn wir Menschen begegnen, begegnet ihnen mit uns die Herrlichkeit Gottes. Mal mehr, mal weniger, sei nicht bestritten. Aber wenn wir die Herrlichkeit Gottes in uns tragen, bedeutet das, wir haben die Autorität und Vollmacht, im Namen des Herrn zu reden und zu handeln. Wir haben die Vollmacht in seinem Namen und gemäß seinem Wort zu reden und zu handeln, klare Worte zu sagen, auch für Menschen zu beten, damit sich ihre Situation verändert. Wir beten für Kranke, wir dürfen das alles tun, wirklich in dieser Autorität, die Christus uns gibt. Ich frage mal, wären wir nicht ein bisschen mutiger im Alltag, wenn uns das immer so bewusst wäre? Aber ich bin doch so schüchtern und ich kenne das doch gar nicht. Und ich weiß doch gar nicht, was ich sagen soll. Und überhaupt traue ich mich nicht. Ich war mein Leben lang immer irgendwo im Hintergrund. Du hast recht. Du kannst nicht. Ich kann auch nicht. Aber der Christus in mir, der kann und er wird, wenn wir ihn denn lassen. Vielleicht braucht es manchmal einen Ruck, dass ich mir das nochmal bewusst mache. Ja, Herrlichkeit Gottes in mir. Und dann fange ich an zu reden und merke, oi, das kommt ja an. Das verändert ja was in der Situation, in der Atmosphäre. Das hilft ja Leuten, was ich sage. Es muss gar nicht so hoch frommes sein. Wären wir nicht mutiger, wenn uns das immer so bewusst wäre, mal mehr, mal weniger. Wir sind im Verklärungsprozess, werden verklärt von einer Herrlichkeit zur anderen. Also da ist Progress drin. Wir sind noch nicht am Ziel. Was ich mir wünsche, ist, dass ich Christus so ausstrahle, dass mich auf der Königstraße in Stuttgart jemand anspricht und sagt, du musst Gott kennen, erzähl mir was drüber. Da warte ich noch drauf. Ich müsste es mal wieder ausprobieren, bin lange nicht da gewesen. Aber mir würde ja die Bahnhofstraße in Böblingen schon reichen. Versteht ihr? Das ist Herrlichkeit Gottes, dass Menschen das sehen, wahrnehmen. Manchmal gibt es solche Momente, Ich habe das besonders erlebt, wenn ich Ungläubige vor mir hatte, dass die zutiefst erfasst waren von dem, was ich gesagt habe. Sie sind Gott begegnet. Oder wenn wir mit Menschen beten, Leute, die Ungläubigen sind so offen für Gebet, müssen uns nur trauen. Und Gebet ist eigentlich das Wirksamste, was wir jemand anbieten können. Ich habe einen Bekannten nach Hause gefahren, abends spät, wir haben uns unterhalten über seine Situation und so weiter. Er kennt Christus nicht. Und bevor er ausstieg, habe ich gesagt, du, ich würde gern noch für dich beten. Darf ich? Sagte er, ja, bet mal. Und ich habe gebetet so ganz normal und dass Gott ihm hilft und mit ihm geht und ihn tröstet und was weiß ich. Und als ich Amen sagte, saß der Tränen überströmt neben mir und sagte, oh, es hat mich jetzt richtig gut getan. Darf ich noch ein bisschen hier sitzen bleiben? Hier ist so schön. Sag ich, bleib mal sitzen, ich habe Zeit. Und jetzt kann es sein, dass der mich mitten in der Nacht anruft und sagt, du, ich brauche einen zum Beten. Kannst du mit mir beten? Und ich bete im Namen Jesu mit ihm. Und ich warte auf den Tag, wo er sagt, diesen Jesus möchte ich kennenlernen. Aber das kann ich nicht machen, das muss Gott machen. Gottes Herrlichkeit in uns, wenn wir uns doch ein klein bisschen trauen würden. Und wenn man erstmal da ein bisschen, ich sag's mal so, Blut geleckt hat, dann möchte man mehr davon. Das, was ich jetzt beschrieben habe, bezeichne ich als die latente Herrlichkeit Gottes, die da ist, im Hintergrund, die aber in uns und durch uns zum Vorschein kommt. Und es gibt zudem die manifeste Gegenwart Gottes, die manifeste Gegenwart der Herrlichkeit Gottes als seine persönliche Zuwendung für dich und mich. Wie sieht das aus? Da breitet sich plötzlich in mir ein tiefer Friede aus. Ein Empfinden von Glück und unbändiger Freude. Und du bist so übervoll, dass manchmal das, was in dir ist, nach außen drängt, dass du dich irgendwie bewegen musst oder singen oder tanzen oder was auch immer. Solche Zustände kommen nicht in heiligen Momenten. Die kommen meistens ganz unverhofft. Schwäbischen sagen, wenn man an nichts Böses denkt, na kommt der. Wenn man gar nichts denkt, na kommt der Heilige Geist. Ich denke doch beim Frühstück nicht an den Heiligen Geist. Da bin ich noch nicht zu so vielen Sachen fähig, so hochgeistig und geistlich. Plötzlich passiert es. Und ich denke, was ist denn jetzt los? Inzwischen weiß ich, wer es ist. Manchmal ist das fast ein bisschen schenabel. Ich muss dran denken, dass ich ab und zu vor lauter Übermut, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, sie mitten in der Stadt festgehalten habe und ihren Kuss gegeben habe. Und dann hat sie gesagt, aber doch nicht hier. Und ich sagte, ja, wo denn sonst? Wir sind jetzt halt gerade hier. Sie hat sich, glaube ich, in 30 Jahren Ehe da nicht dran gewöhnt. Ich aber auch nicht. Versteht ihr? So völlig unvermittelt, unverhofft. Sodass es einem ja fast genannt ist. Oder ich fange an, vor Freude einfach zu weinen. Und merke, all die Probleme, die mich sonst so umtreiben und mich nicht in Ruhe lassen, die sind plötzlich zur Ruhe gekommen. Und es ist ein Frieden da. Und ich kann das genießen. Man kann diesen Zustand eigentlich nur mit einem modernen Ausdruck bezeichnen. Voll krass. Wer mag, kann auch sagen, voll fett. Aber Gottes Herrlichkeit zeigt sich nicht nur in uns, sondern auch um uns, gewissermaßen atmosphärisch, zum Beispiel im Gottesdienst. Wenn wir in der Anbetung sind, plötzlich hat man den Eindruck, da kommt wie so eine Wolke herunter und hüllt uns ein. Und die Luft ist wie zum Schneiden. Nicht, weil die Luft schlecht wäre, weil der Saal nicht gut belüftet ist, sondern weil der Heilige Geist da ist, weil Gottes Herrlichkeit sich ausbreitet. Oder während der Verkündigung. Und wir spüren Gottes Herrlichkeit. Und dann wird unsere Anbetung intensiver und tiefer. Und wir haben eigentlich nur noch einen Wunsch, näher beim Vater zu sein. Und das ist auch Gottes Wunsch, dass wir näher bei ihm sind, dass unsere Verbindung zu ihm tiefer und enger wird. Durch solche Erfahrungen wird unser Glaube und unser Vertrauen zu Gott wachsen. Es ist immer, als hätte uns Gott noch mal ein Stück näher zu sich gezogen. Und unsere Freiheit, in seinem Namen zu handeln, nimmt zu. Sicher nicht die einzige Art und Weise, im Glauben zu wachsen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Da gehört dazu, dass wir die Bibel lesen. Dass wir im Gebet mit Gott verbunden sind. Dass wir auch den Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber üben. Aber es gehört wesentlich dazu, das Erfahren der Herrlichkeit Gottes. Und es geht am Verstand vorbei. Das kannst du eigentlich niemand erklären. Ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, als ich das gerade von mir beschrieben habe. Manchmal sitzt man ja und denkt, die spinnen ja, die Römer. Aber es ist Realität, die man jemand anders nicht einsichtig genug beschreiben kann, weil es eben geschehen zwischen Gott und mir ist und das mit dem Erkennen, verstandesmäßigen Erkennen, nichts zu tun hat, sondern erfasst sein in Leib, Seele und Geist. Und ich schiebe jetzt an dieser Stelle zwei Definitionen von Herrlichkeit Gottes ein, die ich gefunden habe. Die erste, die sich manifestierende Gegenwart Gottes, die von den Menschen wahrgenommen werden kann und in der Regel konkrete, erfahrbare Auswirkungen hat, das ist Herrlichkeit Gottes. Sie ist untrennbar mit der Person des Heiligen Geistes verbunden, der die Gegenwart Gottes erlebbar und real werden lässt im Sichtbaren. Manifestierende Gegenwart Gottes, die wir Menschen wahrnehmen können und die mit der Person des Heiligen Geistes untrennbar verbunden ist, weil der Heilige Geist eben der ist, der auf dieser Erde ist und uns das von Gott rüberbringt, was wir brauchen. Eine andere Definition: Herrlichkeit Gottes ist der alles dunkle, überstrahlende Lichtglanz, die alle Erdengrößen überragende Majestät und die alle Finsternis niederwerfende Siegesgewalt. Alles Denken überstrahlende und alles Dunkle überstrahlender Lichtglanz, größer als alles in dieser Welt. Und die Macht, die die Finsternis niederwirft. Mose betet, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Seine Erfahrungen mit Gott haben ihn hungrig gemacht nach mehr. Der Dornbusch damals hat ihm nicht gereicht. Das half ihm jetzt in seiner Situation, wo er von Gott eine Bestätigung brauchte, nicht mehr. Von Erfahrungen ist nicht zu zehren, wenn wir aktuell Gottes Zuwendung brauchen. Er brauchte was Frisches. Und ich frage, reicht dir, was du hast? Wir alle haben Gott erlebt und wunderbare Dinge mit ihm erfahren, denke ich wenigstens mal. Und manchmal fragen wir uns, ja, was soll eigentlich noch kommen? Ich weiß doch alles. Ich habe doch eigentlich alles erlebt, was man erleben kann. So sicher wäre ich mir da nicht. Hast du mal für dich festgelegt, ja, jetzt ist gut. Ich bin jetzt so stark im Glauben und bin so fest gewachsen. Ich denke, jetzt ist okay, damit kann ich jetzt leben, bis ich dann in den Himmel komme. Vielleicht reicht dir das, aber es reicht Gott nicht. Gott möchte mit uns weitergehen und Gott möchte uns weit mehr geben. Und er sehnt sich danach, die Beziehung zwischen ihm und uns zu vertiefen, weil er uns ganz, ganz dicht bei sich haben will. Gott möchte das. Du musst es nicht wissen, was noch kommen kann. Gott wird es dir nicht verraten. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und er wird dich Schritt um Schritt führen, ohne dass du immer vorher genau weißt, was kommt. Das sind die spannenden Phasen in unserem Glaubensleben. Zu spüren, irgendwas führt er im Schilde. Ich weiß nur noch nicht, was. Ich warte darauf, dass es kommt und ich werde es erkennen. Willst du Gott warten lassen? Oder bist du hungrig und durstig und möchtest mehr von seiner Herrlichkeit sehen und erleben? Das ist deine Entscheidung. Aber wenn das so ist, dann lade ich dich ein, jetzt aufzustehen und ich werde für euch beten. Ich weiß, dass das ungewohnt ist. Normalerweise lässt man die Leute nur bei der Evangelisation aufstehen und ruft zur Entscheidung. Aber ich denke, wir brauchen das alle immer wieder mal, dass wir uns zu einer Sache regelrecht stellen. Ich stelle mich dazu, dass ich mehr Gottes Herrlichkeit in meinem Leben erleben möchte. Und ich bin offen, dass er es mit mir tun darf. Gott segnet sicher auch im Sitzen. Aber dieses Aufstehen ist, wie gesagt, ich stelle mich dazu. Wenn du möchtest, dann steh auf und ich bete. Vater, und so wie Mose gebetet hat, lass mich deine Herrlichkeit sehen. So beten wir jetzt. Lass uns deine Herrlichkeit sehen und erleben. Ich bete für jeden Einzelnen hier in diesem Saal, dass du ihn anrührst, dass du ja ihm eine ganz neue Offenbarung deiner Macht und Herrlichkeit schenkst. Dass Herrlichkeit Gottes zu unserer Alltagserfahrung wird. Dass wir darin leben und reden und handeln, damit unser Glaube gestärkt werden, dass wir näher zu dir kommen und damit dein Reich auf dieser Welt ausgebreitet wird. Herr, du weißt, wo jeder von uns steht. Bitte dich, dass du die Zaghaften ermutigst und sie behutsam an der Hand nimmst und weiterführst. Und ich danke dir, dass du die kennst, die das schon erleben und kennen, dass deine Herrlichkeit in ihrem Leben da ist, dass sie sich dessen bewusst sind. Bete, dass du das noch verstärkst, weil bei dir die Skala nach oben offen ist, Vater. Und dafür hab von Herzen Dank. Und danke, dass wir das volle Ausmaß deiner Herrlichkeit dann erleben werden, wenn wir bei dir sind, in deinem Reich. Oder wenn Jesus wiederkommt. Vater, wir geben dir alle Ehre und preisen dich. Amen.